Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Volle Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina.
Und wir begrüßen euch aus unserem Podcast-Studio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen,
volle Energie voraus.
Lasst uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Volle Energie voraus. Wir sprechen heute mal wieder zu einem sehr aktuellen und auch echt übergreifenden Thema. Es geht nämlich heute um das Thema Energieeffizienz. Und wir haben auch für dieses Thema eine Doppelfolge aufgenommen und haben uns dafür zwei Fokusthemen ausgesucht, mit denen wir uns in den nächsten zwei Episoden beschäftigen werden. Heute in der ersten Folge sprechen wir zunächst mal über den Begriff Energieeffizienz selbst. Das heißt, eigentlich geht es darum, warum besonders in Deutschland Energieeffizienz von großer Bedeutung ist. Und außerdem stellen wir ein tolles Projekt vor, das sich mit der Energiesteuerung und Emissionsreduktion beschäftigt und dazu dann später mehr. Und in der zweiten Folge werden wir uns mit Technologien beschäftigen, die die Energieeffizienz steigern und unterstützen können. Und dazu reden wir über den Nettonutzen von solchen Technologien und wie schon durch die Auswahl und die Steuerung beispielsweise von Rechenzentren großer Einfluss auf die Energieeffizienz genommen werden kann. Für diese Themen habe ich heute meine beiden Kollegen Lennart Wernicke und Simon Kiewig zu Gast im Podcast. Sie sind beide Experten für digitale Technologien bei der DENA und auch bei uns im Bereich digitale Technologien und Startup-Ökosystemen angestellt. Wir sitzen wie immer hier bei uns im Podcast-Studio im Future Energy Lab und ich freue mich mit euch hier heute diese Podcast-Folge aufnehmen zu können und begrüße euch ganz herzlich. Hallo Lennart, hallo Simon. Schön, dass ihr heute hier seid. Wir sprechen heute über das Thema Energieeffizienz. Und das ist ein ganz schön großer Begriff und in unterschiedlichsten Branchen von Bedeutung und in diversen Kontexten genutzt. Und deswegen würde ich euch als allererstes einfach einmal fragen, was man denn eigentlich allgemeingültig unter dem Begriff Energieeffizienz versteht.
Ja, ganz allgemein würde ich erstmal behaupten, Energieeffizienz bedeutet mit weniger Energie entweder die gleiche Leistung oder den gleichen Nutzen zu erzielen. In einer Tätigkeit, in einem Herstellungsprozess, was auch immer, im Grunde erstmal dieselbe Leistung bringen mit weniger Energie. Das ist für mich Energieeffizienz.
Simon, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ich denke, das ist die Basic-Definition, die kann ich genauso auch unterschreiben. Vielleicht kann man noch ein Beispiel nennen, irgendwie ein Licht, ein modernes LED-Licht oder so. Wäre natürlich toll, wenn es einfach die gleiche Helligkeit erzeugt wie eine herkömmliche Lampe. Aber der große Vorteil ist halt, wenn sie einfach dafür weniger Strominput benötigt, dementsprechend kann ich das genauso auch mit unterschreiben.
Und warum ist Energieeffizienz gerade in unserer Energiebranche so wichtig?
Wenn wir die Energiebranche betrachten, hier geht es natürlich darum, die Energie für so viele Menschen auch bereitzustellen. Und dementsprechend muss man genau da gucken, einfach wo kann man schon bei der Produktion irgendwie gucken, wie kann ich möglichst effizient sein, dass ich da einfach nicht direkt große Verschwendung habe, die dann eventuell auch später bei den Nutzenden irgendwie entsteht, sondern direkt bei der Produktion, dass man möglichst effiziente Technologien einsetzt, um da direkt einfach schon Einsparungen zu tätigen, weil da sind die Hebel besonders groß. Dementsprechend ist es da schon der beste Punkt, um eigentlich anzusetzen.
Also Prozessketten von vorne bis hinten denken.
Ja, und dazu aber auch noch vielleicht einfach aus der Verbraucherperspektive gesprochen. Das interessiert, glaube ich, eben auch einfach sehr oft die Menschen. Bedeutet Energieeffizienz im Energiesektor auch einfach Kosteneinsparung. Ganz plain and simple. Ja. Menschen werden weniger Geld dafür bezahlen, wenn wir es hinkriegen, eben alle Prozesse quasi energieeffizienter eben zu gestalten. Beispielsweise eben durch Strom, den sie zu Hause bezahlen.
Und wenn man das Ganze in einen größeren Kontext setzt, also wir leben einfach in einer Welt mit begrenzten Ressourcen, der Klimawandel ist Fakt und genau deswegen muss man einfach gucken, wie man haushalten kann mit den Dingen, die da sind, um nicht unnötig irgendwie eine Belastung für die Umwelt darzustellen.
Ja, man merkt, die Bedeutung ist groß. Gibt es denn da bereits konkrete Zahlen und Richtwerte hinsichtlich Energieeinsparungen durch Energieeffizienz, was sich da aktuell Deutschland zum Ziel gesetzt hat?
Ja, durchaus. Also die Bundesregierung möchte 45% des gesamten sogenannten Primärenergieverbrauchs bis 2045 einsparen im Vergleich zum Wert 2008. Primärenergie bedeutet im Grunde erstmal, das ist halt alles, was wir in Energie herstellen. Es bezieht sich eben auf Erneuerbare, also Windkraft, Sonne, Wasser, Biomasse, aber es bezieht sich genauso auf die fossilen Energien, Erdgas, Erdöl, Kohle. Und Primärenergie bedeutet dann im Grunde einfach, dass alles, was wir aus diesen Energien herstellen oder was wir daraus produzieren oder auch was in privaten Haushalten verbraucht wird, das soll gesenkt werden. Und zwar um 45%, also fast die Hälfte bis 2045 im Vergleich zu 2008. Das ist eine ganz schöne Hausnummer.
Das klingt sehr viel, ja. Und heißt auch, dass die Steigerung von Energieeffizienz für das Erreichen der Klimaziele wirklich zentral ist?
Es ist absolut zentral. Also es ist einer der absoluten Pfeiler quasi für diese Strategie der Bundesregierung, ist die Energieeffizienz auch ausgedrückt dann eben auch im Rahmen des Energieeffizienzgesetzes beispielsweise.
Und gibt es da aus eurer Sicht auch Sektoren, auch insbesondere in der Energiebranche, wo es besonders große Schwierigkeiten gibt, diese Energieeffizienz zu steigern?
Man könnte sich zum Beispiel unser Stromnetz mal an sich ansehen, wenn man das so ein bisschen als Sektor betrachten möchte. Es ist halt zum Teil relativ veraltet und dementsprechend auch ineffizient. Und wenn man guckt, das Stromnetz ist dafür verantwortlich, die ganze Energie zu transportieren in die Bereiche, wo man die Energie letztlich auch braucht. Und wenn da schon sehr viele Verluste sind, dann ist es sehr, sehr schlecht. Dementsprechend ist das so ein großer Block, wo einfach sehr viel investiert werden muss, um diese Leitungen zu erneuern und da einfach ein modernes Netz aufzubauen, um da schon mal einzusparen auch.
Und wie würdet ihr so generell die größten Herausforderungen bewerten, die Energieeffizienz zu steigern? Also gibt es da so Main Bottlenecks, die ihr benennen könntet, wo es wirklich ja die Herausforderung so groß ist, dass man das irgendwie in den Vordergrund stellen muss?
Naja, also die Frage ist ja hoch aktuell.
Absolut.
Eine der größten Probleme aktuell sind eben, wenn man Wirtschaftsstandort Deutschland eben sich anguckt, sind die Energiepreise. Und das hat viele Gründe. Einer der größten ist hier eben natürlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Ausphasung sozusagen des russischen Gases, was eben nach Deutschland eben geliefert wurde, wovon wir uns jetzt eben unabhängig machen wollten, aus sehr, sehr gutem Grund. Das führt aber eben dazu natürlich, dass dieses ganze Gas, was wir da eben importiert haben, muss irgendwie ersetzt werden. So. Und das fällt jetzt weg. Wir kaufen ein quasi bei den Amerikanern, in Form von LNG, auch bei den Norwegern. Aber das ist teurer als das, was wir eben bei den Russen eingekauft haben. Insofern sind einfach aktuell die Energiepreise höher als noch eben vor dem Angriffskrieg durch Russland auf die Ukraine. Genau, also aufgrund dieser hohen Energiekosten arbeitet da eben natürlich jetzt auch die Bundesregierung schon lange dran, das jetzt eben anzugehen und zu senken. Es gibt hier verschiedene Strategien, eben beispielsweise zur Effizienzsteigerung. Aber es sind eben große Prozesse und aktuell gibt es eben noch nicht ganz die Ergebnisse, sodass das eben bei der Bevölkerung halt ankommt und wir das in einem ausreichenden Maße sehen, dass die Energiepreise auch wieder fallen.
Ja, das ist ja auch immer eine Akzeptanzproblematik danach. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge. Weil, genau, wie gesagt, wir haben Energieeffizienz in unterschiedlichen Sektoren und das kann man in unterschiedlichen Sektoren auch betrachten. Und wenn wir jetzt mal ganz grundlegend, was du gerade auch schon angesprochen hast, die Erzeugungsanlagen anschauen, sehen wir beispielsweise Herausforderungen, gerade jetzt mit den Erneuerbaren durch Nord-Süd-Gefälle in der Energieerzeugung. Wir können durch die steigende Volatilität der Energieerzeugung ja nicht immer sicherstellen, dass der Energieverbrauch und die Erzeugung auch räumlich und gleichmäßig passend zueinander verteilt sind. Deswegen gibt es ja die Redispatch-Maßnahmen, um das Netz dementsprechend vor den Überlastungen zu schützen. Dadurch kann es aber teilweise dann eben auch dazu kommen, dass Energie, die eigentlich verfügbar wäre, nicht genutzt werden kann. Und das ist nicht besonders Energieeffizienz, muss man sagen. Lennart, du arbeitest dazu an einem Projekt, das nennt sich EcoZone. Was genau ist denn da euer Ziel mit dem Projekt? Kannst du das kurz beschreiben?
Also das Projekt EcoZone arbeiten Simon und ich beide daran zusammen. Und das einmal
sehr gut.
Beide beteiligt. Und es ist ein spannendes Projekt, aber auch nicht ganz einfach. Also im Grunde, wie du es schon gerade sehr richtig umschrieben hast, geht es eben darum, den Bedarf für Redispatch-Maßnahmen zu verringern. So, Redispatch bedeutet erstmal grundsätzlich eine Netzabregelung. Das bedeutet, es wird Energie im Norden produziert, vor allem halt erneuerbare Energie durch Offshore-Windkraftanlagen. Und dieser erneuerbare Strom muss durch Deutschland eben verteilt werden. Das passiert über die Netze. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir einen sehr großen Bedarf an Energie, vor allem im Süden Deutschlands haben. Das ist eben vor allem Baden-Württemberg, das ist in Bayern, das ist eine große Industrie, die sich angesiedelt hat, BMW, Bayer, BASF etc. Die haben einen sehr großen Energiebedarf. Und ist es jetzt eben dann die Herausforderung, den erneuerbar erzeugten Strom aus dem Norden quasi dann eben genau für diesen Bedarf dann nach Süden zu transportieren. Da kommt das rein, von dem du gerade geredet hast, der Redispatch. Das liegt daran, dass unsere Netze, die Übertragungsnetze, laufen auf einer sehr bestimmten Spannung. Und diese Spannung muss immer stabil gehalten werden, weil ansonsten eben tatsächlich dieses Netz zusammenbricht. Und wenn jetzt der Bedarf im Süden und die Erzeugung im Norden out of sync sind, beispielsweise in Form von, dass im Norden mehr produziert wird, also nach Süden abtransportiert werden kann, oder andersrum auch, dass im Süden eben einfach mehr Bedarf ist, als aktuell im Norden produziert wird, aufgrund von eben beispielsweise einer Dunkelflaute oder anderen Bedingungen, dann haben wir ein Problem. Dann muss eben dieses Netz stabil gehalten werden. So, und das passiert dann eben meistens in der Form von dem dir angesprochenen Redispatch, also dem Netzengpassmanagement. Und das bedeutet, dass dann tatsächlich einfach beispielsweise in einer Situation, in der hoher Bedarf besteht im Süden, der aber nicht genug gedeckt werden kann durch erneuerbare Energie aus dem Norden, werden diese Windkraftanlagen im Norden wirklich einfach abgeriegelt. Sie werden vom Netz genommen. Sie drehen sich weiter, sie produzieren theoretisch weiter Strom, aber eben dieser Strom wird nicht eben durch die Netze transportiert. Um das aber dann auszugleichen, weil der Bedarf an Energie ja trotzdem besteht, muss der Strom also irgendwo herkommen. Das machen wir. Wir schmeißen daher dann wieder eben Kraftwerke im Süden an, die eben auf konventionelle Weise Strom herstellen. Das sind dann eben vor allem eben Gas- oder Kohlekraftwerke. Das ist insofern problematisch, da eben Gas- und Kohlekraftwerke einen sehr hohen Emissionsfaktor haben und dadurch dann eben die Emissionsrate im gesamten Stromnetz insgesamt ansteigt. Und hier gibt es dann Maßnahmen, wie wir sie im Ecozone-Projekt verfolgt haben, indem wir vor allem im Grunde versuchen, eine Anwendung zu entwickeln, um diese Bedarfe mehr in Sync quasi zu bringen. Und das nennt man dann Lastverlagerung. Das kann dann entweder zeitlich oder räumlich passieren. Das bedeutet eben, dass große Verbraucher, wie beispielsweise aus der Industrie, ihre Lasten, also ihren Stromverbrauch sozusagen einfach in Zonen verschieben, wo eben die Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom höher ist als eben an ihrer originalen Lokation. Damit sinken dann die Emissionen insgesamt. Es gibt hierfür einen Fachbegriff, eine Marginalemission, da können wir uns später nochmal drüber unterhalten. Aber das ist die Idee. Wir wollen große Verbraucher dazu anreizen, ihre Lasten, ihre Verbräuche von einer Zone mit sehr hoher Emissionsraten, weil viel Kohle- oder Gasstromerzeugung, zu verlagern in Zonen mit einer sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energien, um letzten Endes eben den Bedarf für Redispatch und das Netzengpassmanagement zu minimieren.
Das klingt extrem komplex, muss man sagen. Wahnsinnig interessantes Projekt. Du hast jetzt gerade schon das Wort marginale Emissionen genannt. Ich habe mich natürlich davor so ein bisschen belesen zu dem Projekt, an dem ihr arbeitet. Und da fiel als Werkzeug die marginalen zonalen CO2-Emissionsmodelle. Oder ein Modell ist es letztlich wahrscheinlich, ne?
Genau. Ja, ist ein Modell.
Kannst du mir diese Bezeichnung dieses Emissionsmodells nochmal genauer beschreiben? Also was bedeutet dieses marginale zonale CO2-Emissionsmodell genau?
Grundsätzlich sind marginale Emissionen, also ganz kurz gesagt, sind marginale Emissionen Emissionen, die durch den Einsatz der nächsten verfügbaren Stromerzeugungsanlage entstehen. Also das bedeutet, wie ich es gerade angerissen habe, es gibt quasi in Deutschland die Durchschnittsemissionen. Das kann man eben betrachten, wenn man einfach wirklich den Emissionswert aller Verbräuche oder auch Erzeugungsanlagen quasi einfach wirklich den Durchschnitt nimmt. Und das ist schon natürlich eine relativ aussagekräftige Zahl, aber sie ist eben nicht die ganze Wahrheit. Und da kommt dann der Aspekt der marginalen Emissionen hinein, was quasi letzten Endes ein Ansatz ist, um die Emissionswerte von verschiedenen Verbrauchern und verschiedenen Erzeugern genauer messen zu können. Der Begriff der Marginalität kommt eben daher, dass es eben dann sogenannte marginale Kraftwerke gibt. Das sind diese Kraftwerke, von denen ich eben gesprochen habe, die angeschmissen werden müssen, um Verbräuche zu decken, die aufgrund von Netzengpassmanagement eben nicht gedeckt werden können durch erneuerbare Energien. Diese marginalen Kraftwerke sind eben dann fossile Kraftwerke, die meistens auf Standby stehen, die sich aber schnell hochfahren lassen. Das ist eben meistens Kohle und Gas. Wie wir wissen, sind eben bei Kohle und Gas auch die Emissionen eben deutlich höher als beispielsweise bei Windkraft. Und das bedeutet also, jede verbrauchte Energieeinheit, die quasi erzeugt werden muss durch solche marginalen Kraftwerke, nennt man marginale Emissionen. Sie sind an den Rändern sozusagen von diesen Verbrauchskurven, daher Marginalität. Und das sind aber eben Emissionen, die theoretisch vermieden werden können, wenn wir die Lasten in Deutschland besser verteilen.
Wer ist denn letztlich die Zielgruppe von diesem komplexen Modell? Also aus dem Projekt resultiert dann ja diese Web-Anwendung. Wie kann man sich diese Nutzung am Ende vorstellen und wer wird das als Zielgruppe nutzen?
Im Rahmen unseres Projekts waren die Key-Stakeholder-Gruppen jene, die in der Lage sind, eben ihre Lasten tatsächlich zu verschieben. Das trifft auf einige Stakeholder-Gruppen zu, wie beispielsweise vor allem Rechenzentrumsbetreiber oder auch Elektrolyseure. Das sind beides eben Stakeholder-Gruppen, die jetzt auch in einem modernisierenden und immer zukunftsgerichteteren Energiesystem halt immer wichtiger werden. Elektrolyseure sind Kraftwerke, die quasi grünen Wasserstoff herstellen. Und Rechenzentren werden ein immer größerer Stakeholder-Gruppe in dem Verbrauch, einfach weil eben der Strombezug von Rechenzentren immer größer wird. Da kommt dann Anwendungen wie KI rein etc., die trainiert werden müssen. Aber das Interessante ist, dass das beide Stakeholder-Gruppen sind, die prinzipiell in der Lage sind, ihre Lasten zu verschieben. Sprich, nehmen wir mal zwei Rechenzentren. Also als plakatives Beispiel, eines ist in Paderborn, eines ist in Frankfurt. Das ist eine Fallstudie jetzt hier, aus der ich zitiere, die wir im Rahmen unserer Studie durchgeführt haben. Wenn jetzt hier zeitunkritische Rechenprozesse trainiert werden in diesem Rechenzentrum, beispielsweise ein zeitunkritischer Trainingsrun für ein neues KI-Modell, dann könnte der Rechenzentrumsbetreiber, der diese zwei Rechenzentren in Paderborn und Frankfurt hat, sich entscheiden, diese Lasten, diesen Trainingsrun in das Rechenzentrum weiter nördlich zu verschieben, in Paderborn, weil hier eben der Abstand, tatsächlich der geografische Abstand zu den Windkraftanlagen kleiner ist, deswegen die Chance auf Abregelung sehr viel geringer ist und er deswegen sehr wahrscheinlich grüneren Strom quasi zum Betrieb seines Rechenzentrums benutzen wird, als wenn er das in Frankfurt gemacht hätte. Und genau das wollen wir mit dieser entwickelten Web-Anwendung letzten Endes unterstützen. Es ist eine Informationsbasis, auf der dann eben Verbraucher wie diese Stakeholder-Gruppen, aber eben auch private Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich einfach immer sich informieren können und gucken können, wie ist die marginale Emissionsbelastung aktuell in meiner Zone. Das ist eben diese zwei Zonen, die wir hier definiert haben, dann Nord und Süd. Und es gibt ihnen dann eine Veranschaulichung dafür sozusagen, wo aktuell grünerer oder eben weniger emissionsbelasteter Strom herkommt.
Okay, ja, das ist ein super anschauliches Beispiel dafür mit den Rechenzentren. Das heißt, Unternehmen können tatsächlich auch selber davon profitieren, von dieser Lastverschiebung, oder ist es rein für den Zweck der CO2-Emissionsminderung?
Es ist beides. Also die Stakeholder-Gruppe der Rechenzentren haben wir im Rahmen der Fallstudie errechnet, können quasi in einem Jahr 193 Tonnen CO2 einsparen, ohne irgendeine physische Maßnahme, also wirklich quasi keine Erneuerung, keine irgendwie Renovierungsmaßnahmen oder neue Server oder was auch immer, sondern nur auf der Grundlage von dieser Verschiebung der Lasten von Süd nach Nord. Und 193 Tonnen, um das vielleicht kurz ein bisschen zu verdeutlichen, das ist der Jahresdurchschnittsverbrauch von ungefähr 25 deutschen Personen. Also es ist schon nicht ganz wenig. Und das spielt vor allem da vor dem Hintergrund auch eine Rolle, weil eben die Bundesregierung beispielsweise auch jetzt jede Tonne CO2 ist bepreist, ne? Und dieser Preis wird in den kommenden Jahren immer mehr steigen. Das heißt, es wird für verschiedene Verbrauchergruppen, egal ob Industrie oder privat, einfach immer relevanter, wie teuer eine Tonne CO2 bepreist ist. Und je teurer die wird, desto mehr können sie dann beispielsweise durch Anwendungen wie eben diese Lastverschiebung dann tatsächlich auch wirklich konkret einsparen.
Und jetzt seid ihr ja quasi schon am Abschluss dieses Projektes. Was waren denn so eure größten Herausforderungen? Also wo seid ihr so teilweise auch an Grenzen gekommen, was diese Web-Anwendungen dann letztlich angeht?
Es ist einmal das Signal selbst, letzten Endes, für welches wir uns entschieden haben. Also es ist quasi, wenn man vor dem Hintergrund, dass es eben eine rein informationelle Basis quasi ist, gibt es dann verschiedene Überlegungen, wie reizt man jetzt eben diese Verhaltensänderungen am besten an. Die Dinge, die da im Raum standen, waren vor allem dann eben einfach wirklich diese Darstellung der Emissionsmenge, die gespart werden kann. Aber ein anderer Anreiz, von dem wir wissen, dass er sehr gut zieht, ist natürlich Geld. Letzten Endes haben wir uns aber dafür entschieden, das eben rein über die Emissionsmenge letzten Endes darzustellen. Es war eine lange Diskussion. Letzten Endes ging es ja auch um eben so Consumer-Behavior-Sachen, um psychologische Effekte. Aber letzten Endes war das ein großer Diskussionspunkt, welche Signale wir letzten Endes eben nehmen. Ein Riesenpunkt natürlich auch, wie wird dann der konkrete Zonenzuschnitt eben aussehen sollte. Es gibt hier sehr viele Ideen. Wir sind jetzt auch nicht die Ersten, die sich über die marginale zonale Emissionen halt irgendwie Gedanken machen. Es gibt verschiedene Ansätze, auch vor allem zum Beispiel die Übertragungsnetzbetreiber haben hier schon verschiedene Ansätze mal entwickelt. Letzten Endes haben wir uns aber aufgrund eben auch der Struktur des deutschen Stromnetzes mit einer relativ deutlichen Nord-Süd Struktur für diesen Zuschnitt von nur zwei Zonen letzten Endes entschieden. Die Herausforderung ist ja auch einfach, es ist halt nur informationell. Also wir haben nichts, womit wir diese Lastverlagerung erzwingen können. Die Verhaltensänderung muss dann aber eben durch die Verbraucher halt irgendwie kommen. Das ist das Problem. So.
Also ist die Herausforderung eigentlich, das auch richtig zu kommunizieren und diese Handlungsempfehlungen an die Leute zu bringen, die was damit auch machen können, dass dann es nicht nur so ein softer Anreiz ist, so hier habt ihr ein paar Zahlen, hier so viel könnt ihr einsparen, sondern dass tatsächlich die Politik eigentlich darauf aufmerksam gemacht wird und dann diese Erkenntnisse auch nutzen kann, um Vorschriften zu gestalten, die dann Rechenzentren etc. dazu zwingt, eigentlich mehr oder weniger, sich auch nach solchen Erkenntnissen zu richten.
Jetzt haben wir gerade schon ein paar angesprochen, aber welche Akteure sind denn da alle mit im Projekt?
Es wird geführt quasi unter der Leitung von der Quantik GmbH. Es ist außerdem auch die Clustify GmbH dabei. Und im Rahmen dieser Fallstudienerstellung war sehr stark das Borderstep-Institut involviert. Ein Akteur in dem Feld, der sich sehr, sehr viel mit der Bedeutung von Rechenzentren im deutschen Stromnetz auseinandersetzt. Es gab begleitend in dem Projekt auch noch einen Fachkreis, bestehend aus verschiedenen Experten aus diesen vorhin genannten Stakeholder-Gruppen. Also wir hatten jetzt hier beispielsweise VertreterInnen und Vertreter dabei aus von den Übertragungsnetzbetreibern, von Rechenzentren, von Elektrolyseuren, Verteilnetzbetreiber, all sowas. Also wirklich so Stakeholder-Gruppen, von deren Meinung uns interessiert hat, deren Expertise da wirklich relevant ist für dieses Projekt, haben wir versucht, alle mit hier irgendwie eben dann eine Stimme zu geben und sie alle uns anzuhören.
Das klingt gut. Und wie schätzt ihr so die Entwicklung ein hinsichtlich dieser Thematik? Also inwieweit ist diese Steuerung von Anlagen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wie wird sich das verändern?
Steuerung von Anlagen auf allen Ebenen wird einfach ein immer größerer Faktor sein. Dafür sind wir jetzt auch hier, dafür treiben wir jetzt die Digitalisierung der Energiewende letzten Endes voran. Nur mit der Digitalisierung kann Energieeffizienz gehoben werden und kann insgesamt die Energiewende überhaupt einfach als Ganzes gelingen. Da sind Überlegungen, die damit reinspielen, wie eben zum Beispiel Energy Sharing, ne, oder Power Purchasing Agreements oder eben jetzt hier in diesem Fall diese Lastverlagerung. Das hat alles eben, das sind technologische Voraussetzungen, die man dafür braucht. Bräuchte man eben beispielsweise dynamische Tarife. Für dynamische Tarife braucht man aber Smart Meter, um halt die Verbräuche irgendwie eben so genau wie möglich halt zu messen, um dann eben auf Verbräuche Einfluss nehmen zu können. Beispielsweise ganz einfach nur die Waschmaschine, die dann halt eben statt um 19 Uhr abends dann halt eben um 8 Uhr morgens läuft, wo eben mehr erneuerbarer Strom halt irgendwie eben verfügbar ist. Und all das benötigt einfach eben einen digitalen Unterbau letzten Endes, der diese direkte Ansteuerung von Anlagen, egal welcher Größe, egal ob jetzt auf dem Privathaushaltsebene oder auf wirklich der Erzeugerebene ganz oben, der das halt überhaupt möglich macht.
Jetzt hast du auch gerade das Thema Rechenzentren schon relativ häufig ja in den Raum geworfen. Das Thema energieeffiziente Rechenzentren werden wir in der nächsten Folge nochmal genauer beleuchten. Da hast du, Simon, relativ viel zu erzählen. Da freue ich mich schon sehr. Jetzt wäre nochmal so ein bisschen meine letzte Frage. Was würdet ihr euch denn wünschen für die nächsten 5 bis 10 Jahre hinsichtlich dieser Lastverschiebung und der Möglichkeit von Emissionsminderung durch die Anlagensteuerung? Habt ihr da einen Wunsch, was muss passieren? Welche Akteure müssen aktiv werden? Welche Maßnahmen können noch ergriffen werden, um diese Steuerung zu erleichtern und das auch in die Breite zu tragen?
Also ich würde mir wünschen, auf jeden Fall, dass dieses Thema überall ankommt in der Branche, weil aktuell ist es noch ein bisschen, glaube ich, unter dem Deckmantel versteckt und noch gar nicht so sehr bekannt. Also wenn wir tatsächlich die Player darüber informieren, die dieses Potenzial auch haben, glaube ich, schon sehr viel gewonnen tatsächlich. Also diese Kommunikationsarbeit zu leisten, glaube ich, das wäre so das, was ich gerade mit am wichtigsten sehe.
Absolut. Kommunikation ist dann am Ende auch immer key. Lennart, hast du noch einen Wunsch?
Ja, also man kann es im Grunde als Kommunikation zusammenfassen. Ich glaube, darauf läuft es letzten Endes hinaus. Verschiedene Akteure müssen halt sehr, sehr, sehr viel mehr miteinander kommunizieren, um den Wirtschaftssektor überhaupt stabil zu halten. Also was wir gerade mitverfolgen können, ist einfach diese extreme Dezentralisierung unseres Energiesystems. So, das ist etwas, was wir vor wenigen Jahren halt noch nicht hatten. Es gab vor wenigen Jahren halt einfach nur eine Handvoll großer Erzeuger und die haben das eben an die vielen, vielen Millionen Haushalte und eben Verbraucher eben in Deutschland halt irgendwie eben vermittelt. Und jetzt erleben wir im Zuge eben von der Energiewende mehr und mehr Teilnehmer, die eben selber in das Netz einspeisen, beispielsweise über PV-Anlagen halt auf dem Dach, Balkonkraftwerke, aber auch eben Geothermie oder halt Menschen, die tatsächlich auch eine kleine Windkraftanlage in den Garten bauen, was auch immer. Es gibt jetzt eben einfach wirklich auf einmal mehr und mehr Punkte im Netz, die halt online kommen, die selber nicht nur verbrauchen, sondern auf einmal auch wieder zurück ins Netz einspeisen. Und das muss alles synchronisiert werden. das Netz muss stabil gehalten werden auf den vorhin kurz angesprochenen 50 Hertz. Es darf halt nicht eine andere Spannung dann herrschen auf einmal. Das heißt, es muss alles eben synchronisiert werden. So. Und dann vor allem vor dem Hintergrund, was wir jetzt die ganze Folge über auch besprochen haben, was die Erzeuger brauchen, ist sogenannte Flexibilität. Wir alle kennen den Begriff Flexibilität, aber in Bezug auf den Strommarkt bedeutet das halt, dass eben Akteure eine gewisse Flexibilität haben in Zeiten von Schwankungen, Preisschwankungen oder eben Angebotsschwankungen von Strom. Wenn auf einmal zu irgendeiner gegebenen Stunde in Deutschland aus irgendwelchen Gründen, beispielsweise WM-Finale, ein sehr, sehr hoher Stromverbrauch eben ist, gleichzeitig aber leider eine Dunkelflaute herrscht, dann haben wir nämlich echt ein Problem. Es war letzte Woche der Fall und schoss eben die Kilowattstunde mal eben auf 800 Euro. Das immer nur für 15 Minuten, aber sowas muss halt gedeckt werden. Und für genau solche 15 Minuten brauchen wir im Stromnetz mehr Flexibilität. So. Und um diese Flexibilität eben herzustellen, kommen da Lösungen rein, über die wir jetzt hier gesprochen haben. Beispielsweise Energy Sharing, aber natürlich auch eben mehr Einsatz von KI im Stromnetz etc. Das sind aber eben auch alles eben energieintensive Prozesse. Und von daher bin ich auch einfach voll bei Simon. Wir brauchen mehr Kommunikation im System zwischen allen beteiligten Akteuren, um das eben gemeinsam letzten Endes umsetzen zu können, weil es ist keine Herausforderung, die halt ein einzelner Akteur halt irgendwie stemmen kann, egal wer.
Ja, absolut. Ja, es ist lustig. Am Ende, also ich meine, es ist jetzt die zweite Staffel, die ich jetzt hier betreibe, auch in der Staffel davor war am Ende das Fazit immer Kommunikation, Akteursvernetzung, gemeinsames Stemmen der Probleme. Und es ist irgendwie schön zu sehen, dass es ja am Ende dann doch auch immer dieselben Bottlenecks sind, die man eigentlich gemeinsam stemmen kann.
Ist das so schön zu sehen, ja?
Naja, natürlich ist es auch die große Herausforderung. Aber es wäre, finde ich, doch noch viel, viel unübersichtlicher, wenn man das Gefühl hätte, man hat hier 10 Herausforderungen. Und es sind dann im Endeffekt auch wenigstens die 2, 3 großen, auf die wir uns konzentrieren können. Ja. Und wie schön, dass es so Lösungen gibt, wie beispielsweise das Ecozone-Projekt, die so toll zeigen, was so möglich ist. Freut mich sehr, dass ihr uns das heute vorgestellt habt. Du hast gerade auch schon ganz viele andere Themen angeteasert, die wir auch in der nächsten Folge weiter besprechen werden. Nämlich beispielsweise weitere digitale Technologien, die bei der Energieeffizienz unterstützen können und eben auch das Thema Rechenzentren. Das besprechen wir nächstes Mal. Deshalb bleibt mir jetzt zu sagen, vielen Dank, Lennart. Vielen Dank, Simon, dass ihr heute hier wart. Ich denke mal, wir haben erstmal einen guten Überblick bekommen, was Energieeffizienz ist, was wir darunter verstehen und welchen Stellenwert das hat. Also für uns und auch eben ganz besonders auch für die Energiebranche. Und weitere Technologien, die wir nutzen können und die Energieeffizienz von den Rechenzentren dann in der nächsten Folge. Und darauf freue ich mich sehr. Und ich sage nur Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr zu dem Thema noch mehr wissen möchtet oder euch jetzt brennend interessiert, was wir sonst noch so für innovative Projekte im Future Energy Lab bearbeiten, könnt ihr gerne auf unserer Future Energy Webseite und unserem LinkedIn-Kanal weiterstöbern. Ihr findet dort eine Menge Informationen zu unserer gesamten Projektwelt. Weitere Infos und interessante Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Wir freuen uns außerdem, wenn ihr unserem Podcast folgt und die kleine Glocke abonniert. Ach ja, und wenn ihr Fragen zu unseren Themen habt, dann schreibt uns doch gerne unter futureenergylab@dena.de.